Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Guten Tag, ich bin Uwe Eilers, Gründer und Vorstand der Frankfurter Vermögen in Bad Homburg.
Aus dem Studio des Börsenradio grüßt Andreas Groß. Herr Eilers, Ihr Angebotsprofil gleicht einem, ich will mal sagen, gepflegten Mischwald, also von Eiche bis Bambus. Grob gesagt, einmal das langsam wachsende, solide, überschaubare Risiko bis hin zum ja fast schon am schnellsten wachsenden Rohstoff mit sportlichem Risikoprofil. Was ist denn jetzt momentan so die Eiche? Was gehört denn in ein solides Anlageprofil rein?
Letztendlich bis zu 20% Aktienquote, momentan eher ein bisschen weniger sogar noch. Der Rest Anleihen und das jeweils weltweit gestreut. Und das ist das Wichtige, dass es eben auch in die verschiedensten Währungen investiert wird, sodass man eine Diversifikation hat, die dazu führt, dass man halt überschaubare Schwankungen haben, aber trotzdem auch wieder gute Renditen. Und gerade im Anleihebereich ist es ja wieder verstärkt möglich. Selbst im Euroraum kann man Renditen erreichen, die zwar nicht befriedigend sind, weil unter der Inflationsrate liegen, aber insgesamt als Beimischung kann man da schon einiges wieder nehmen.
Was für Anleihen kann man denn da nehmen, wenn Sie jetzt da so stark Ihren Fokus drauf legen? Sind das Unternehmensanleihen, sind das Staatsanleihen oder ist auch das bunt gemischt?
Also in den Währungen, die vermeintlich nicht so stabil sind, beispielsweise indische Rupie, indonesische Rupie, mexikanische Peso oder ähnliches, da investieren wir grundsätzlich in supranationale Emittenten, also sprich dreifach A-geratete Emittenten, die also ausfallsicher sind, weil uns diese Länder einfach so gefallen, volkswirtschaftlich, dass sie interessant sind von der Währung her. Wir möchten aber keinerlei Risiken haben bei Staatsanleihen, weil die könnten natürlich die Bedingungen ändern und das wollen wir nicht. Wenn wir von Europa reden, beispielsweise Norwegen, das ist eine Währung, wo wir auch momentan sehr stark eingestiegen sind. Da nehmen wir die Staatsanleihen mit verschiedenen Laufzeiten, auch längere Laufzeiten teilweise. Im Euroraum, da gehen wir eher in die kürzeren Laufzeiten, weil wir da nach wie vor von ausgehen, dass die auch die längeren Laufzeiten eher noch steigen können in der Rendite. Also mit kürzeren Laufzeiten und da können es auch Unternehmensanleihen sein, die relativ stabil sind.
Aber dieses Verhältnis, 20% Aktien, Rest Anleihen, das ist schon irgendwo etwas, was nicht alltäglich ist, oder?
Nein, also es ist kaum jemand, der tatsächlich diese Strategie fährt. Primär dann, wenn man wirklich sehr sicherheitsorientiert ist und vielleicht auch höhere Zinsausschüttungen braucht. Beispielsweise für eine Stiftung ist das dann stärker geeignet oder jemand, der in Rente ist und tatsächlich auch monatliche Rentenzahlungen oder auch regelmäßige Zahlungen daraus haben möchte, was dann die Zinsen auch dann darstellen können.
Dann drehen wir doch mal beim Risikoprofil und beim Tempo so voll auf, also von ganz links von der Eiche nach ganz rechts zum Bambus, haben Sie es genannt. Was macht denn der Bambus zum Bambus?
Na gut, ich meine, wie Sie schon vorhin sagten, ich meine, letztendlich, Bambus wächst sehr schnell, aber schwankt auch natürlich in Erfahrung her sehr stark. Ein bisschen Wind und schon sind die Schwankungen immens. Das heißt, sehr aktiendominiert, bis zu 100% Aktienquote heißt das. Momentan sind wir eher bei 50-60% Aktienquote in der Strategie, weil wir eher sehr vorsichtig derzeit agieren. Aber vom Grundsatz her auch da ganz wichtig weltweit gestreut und dann auch in die verschiedensten Branchen gestreut, wo wir einfach aber auch ein bisschen stärkeren Fokus auf Technologie legen, weil wir da einfach mehr Chancen sehen und da eher dann auch die zweite bis vierte Reihe. Also nicht die großen Amazons und Apples der Welt, sondern eher die kleineren Werte.
Und bei den Anleihen ist dann da mal so eine, keine Ahnung, türkische Anleihe dabei?
Nein, also diese Anleihen aus den Währungen, die wir als problematisch ansehen, eben auch Türkei oder von mir aus auch Argentinien oder Peru oder ähnliches, da gehen wir nicht rein. Wir wollen also schon eine gewisse Stabilität sehen dieser Volkswirtschaften, bevor wir in diese Anleihemärkte auch gehen.
Die Birke ist bei Ihnen so das Mittelfeld aus Risikoprofil und Tempo, also Rendite. Ist das so etwas, wo man sagt, da trifft sich dann so die Anlegerwelt, das ist so die Mittelklasse, das ist solide, da wollen die meisten dann hin?
Ja, das ist die Mischung zwischen, ja, sagen wir mal, Birke und Tanne. Das ist, die Tanne ist bis 80% Aktienquote, die Birke bis 60%. Vom Grundsatz her sind da die meisten Anleger tatsächlich drin, weil es einfach von der Schwankung her überschaubar ist und trotzdem von den Renditen her sehr, sehr gut ist. Wenn ich von Renditen rede, dann rede ich von durchschnittlichen Renditen, die irgendwo zwischen 6-7% pro Jahr nach Kosten liegen sollten bei diesen Strategien. Und das trotz dieser auch schwierigen Marktphasen, die wir jetzt hatten, haben wir das erreicht. Also von daher ist das so die Strategie, wo sich die meisten wohlfühlen.
Ja, was haben wir denn jetzt für eine Marktphase? Was tut sich denn da am Markt? Ist das noch ein normales Sommerloch jetzt gerade oder ist es ein kritisches chinesisches Immobilienloch?
Na gut, die Immobilienthematik in China, die ist ja schon lange bekannt. Evergrande, das ist im letzten Jahr schon aufgekommen. Und auch das, was jetzt kommt, ist jetzt keine riesige Überraschung. Die Frage ist natürlich, was wird da passieren? Ich denke mal, große Banken werden da nicht pleite gehen in China. Und deswegen dürften die Auswirkungen insgesamt überschaubar sein. Wenngleich natürlich ein großer Teil des Bruttoinlandsprodukts immer wieder der Immobilienmarkt war und ist. Das wird massiv wahrscheinlich weiterhin zurückgehen. Von daher ist die Frage, okay, was passiert jetzt in dem Gesamtmarkt, in dem Gesamtkontext in China? Ich kann mir gut vorstellen, dass da die Regierung erst noch ein bisschen zuschauen wird und vielleicht dann aber auch gezielt in Infrastrukturprojekte investiert. Aber viel mehr können sie auch jetzt nicht machen, außer vielleicht die Wirtschaft anzukurbeln mit etwas niedrigeren Zinsen, was sie schon jetzt angefangen haben. Aber viel mehr werden sie da erstmal nicht tun, denke ich.
Na, so ein richtiger Zinsschritt war das ja auch nicht. Also vielen war das dann weitaus zu wenig gewesen.
Ja gut, weil natürlich das auch nicht so sehr viel helfen würde. Ich meine, auch für die Immobilienthematik ist da die Unterstützung da auch nicht viel da, weil letztendlich diese Immobilienkrise ist ja keine Krise durch die Zinsen verursacht, sondern dadurch verursacht, dass einfach am Markt vielfach vorbei gebaut wurde, dass da ganze Stadtteile oder Städte aufgebaut wurden, wo es teilweise gar keine Nachfrage gibt. Also deswegen muss man immer schauen, woher kommt diese Krise, und da hilft auch der beste Zins da nichts, wenn da niemand einzieht in diese Stadtteile. Also deswegen ist das eine hausgemachte Problematik der großen Immobilienkonzerne.
Versuchen wir das doch mal jetzt weiterzudrehen für den Anleger, für den Zuhörer. Was für einen Ansatz mache ich denn jetzt momentan? Gucke ich mir Deutschland an? Gucke ich mir Europa an? Asien oder USA? Oder muss ich jetzt wirklich im Grunde genommen je nach Anlage oder Anlegerprofil den globalen Ansatz wählen?
Grundsätzlich würde ich immer den globalen Ansatz wählen, weil man dann auch die beste Diversifikation hat. Im Aktienbereich ist natürlich wichtig, die USA sehr stark durchaus zu berücksichtigen, vor allen Dingen im Technologiebereich, zweite bis vierte Reihe, wie ich schon sagte, sind wir eher in den wachstumsstärkeren Unternehmen investiert. Aber natürlich auch Europa und auch Länder wie Indien beispielsweise sind da natürlich sehr spannend, und Japan überhaupt nicht zu vergessen. Wobei China war und ist für uns weiterhin sowieso kein Thema, direkt dort zu investieren, weil einfach für uns die Bilanzen nicht transparent genug sind und auch gerade durch die politische Situation dieser Markt für uns bis auf Weiteres auch nicht wirklich investierbar ist.
Was macht denn in Ihren Augen Japan derzeit so interessant?
Japan ist insgesamt sehr günstig bewertet fundamental, und ich denke, da sind viele, viele Unternehmen, die sehr gute Produkte haben, die auch im Weltmarkt weiterhin Wachstum versprechen. Und wie gesagt, die Bewertung ist insgesamt relativ niedrig, sodass man da auch relativ günstig einsteigen kann. Ja.
Gilt das auch für Indien?
Indien ist ein sehr stark wachsender Markt. Ich meine, die Bevölkerungszahl ist schon an China vorbeigegangen. Es ist eine junge Bevölkerung, und viele sind auch natürlich bestrebt, Wohlstand zu erreichen. Und ich denke, da ist viel Wachstum möglich, wenngleich das natürlich nicht immer von heute auf morgen kommt, sondern das ist ein sehr langfristig wachsender Markt. Und deswegen setzen wir da auch eher auf den breiten indischen Markt, beispielsweise über eine HDFC-Bank, die sehr gut dort sind, aber auch beispielsweise eine Reliance, die da auch spannend im gesamten Markt vertreten ist.
Was für Branchen sind da jetzt nochmal in Indien besonders interessant?
Na gut, ich meine, vieles in Indien ist natürlich durch breite Konzerne auch abgedeckt, wie beispielsweise eben die genannten Reliance. Aber der Bankensektor ist natürlich da in Indien auch wichtig. Einfach, der spielt natürlich eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn der Markt insgesamt wächst, wird auch der Bankenmarkt weiter wachsen. Und wir haben einfach dort den Marktführer ausgewählt.
Wie ist denn jetzt Ihre Antwort oder die ideale Antwort auf diese Gemengelage Zinsangst, Inflationsangst, Rezessionsangst?
Na gut, die Rezession in den USA wird schon lange vorhergesagt. Das muss man abwarten. Ich meine, das heißt, man muss einfach schauen, wie kommt die Wirtschaft da durch den höheren Zins. Ich gehe davon aus, dass der Zins nochmal angehoben werden wird, der kurzfristige, und dass der langfristig, wie ich schon sagte, eher auch weiterhin noch steigen sollte, zumal auch die Notenbank, die Fed, und aber auch letztendlich dasselbe in der Europäischen Union, die EZB, beide gesagt haben, dass sie ihre Bilanzen verkürzen wollen, was bedeutet, dass natürlich auslaufende Anleihen nicht mehr komplett neu investiert werden. Somit zieht man natürlich dann auch Geld aus dem Markt raus, und dann werden gerade die langlaufenden Zinsen dann eher weiter hochgehen und flachere Zinskurve dann bedeuten. Das heißt, von einer inversen in Richtung einer flachen.
Uwe Eilers, Vorstand und Gründer der Frankfurter Vermögen. Danke fürs Interview.
Ich danke vielmals.
Börsenradio Network AG.